Egal wie schlimm es aussieht, solange man gesund ist, keine Schmerzen hat, Essen und Trinken hat, ein warmes Bett, hat man alles. Es wird niemals mehr am Ende dieses Lebens. Klar kann man in einem größeren Haus leben, auf noch einer größeren Couch sitzen. Am Ende, wenn man bei sich bleibt und die wichtigen Dinge schätzt, hast du das kleine Glück bei dir. Und wenn man das mit seinen Menschen teilt, mit denen man liebt, hat man schon wirklich alles. Das Geld, natürlich braucht man es, um Essen und Trinken zu bezahlen. Aber wenn du das Glück in dir trägst und die wichtigen Dinge schätzt, wird das Glück immer bei dir sein.
Mark Keller hat sich viele Gedanken gemacht über das, was wirklich glücklich macht. Ruhm und Geld sind's nicht, aber viel Zeit mit seinen heißgeliebten Söhnen zu verbringen, das war und ist für den Bergdoktor-Star das wahre Glück. Mark Keller, aufgewachsen am Bodensee bei der herzensguten Oma, weil seine Mutter schon ganz früh starb. In unserem Gespräch sind ihm dann auch die Tränen gekommen, als er über seine Großmutter sprach. Tränen der Dankbarkeit, weil sie ihn vor dem Kinderheim gerettet hat. Mark Keller spricht im Promi-Talk über seine Liebe zur Musik, über den Bergdoktor und das Erfolgsgeheimnis der ZDF-Serie. Und der Bergdoktor höchstpersönlich, also Hans Siegel, meldet sich auch noch zu Wort. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Mark Keller ist bei mir. Mark, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Freue mich, dass ich hier sein kann.
Schauspieler, Sänger, wir sprechen über alles. Über alles, was du machst und gemacht hast und machen möchtest. Wir werden aber erstmal mit ein paar einfachen Prüfungsfragen anfangen, wenn du einverstanden bist.
Na gut, ich bin sehr schlecht in der Schule gewesen, aber lass uns starten.
Nein, später. Oh, noch? Kfz-Mechanikerprüfung. Nennen Sie mindestens zwei Bauarten von Trennkupplungen.
Von Trennkupplung? Sehr gut, keine Ahnung.
Gut, welche Vorteile hat die nasse Reibungskupplung gegenüber der Trockenkupplung?
Da gibt es einige. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, da könnte ich Geschichten erzählen. Die nasse ist feucht und die trockene ist trocken. Und das hat natürlich dann wieder den Vorteil, dass bei der trockenen Geräusche entstehen. Die Geräusche sind wieder nicht so interessant für den Insasse im Auto. Deswegen entscheiden sich die meisten für die feuchte.
Ich sehe schon. Riesending, dass du die Kfz-Gesellen. Mit zwei
die praktische Prüfung.
Mit zwei linken Händen?
Auch das, ja. Ich habe nur souverän gewirkt und auswendig gelernt und kam zufällig genau an die richtigen Stationen. Es war ein Riesenglück und ich hatte wirklich keinen Plan.
Mhm. Dein Vater wollte, dass du die Lehre machst, damit der Bub was Gescheites lernt.
Das war damals so, ja. Mit 15 wollte ich auf die Schauspielschule gehen und dann hat er mir wirklich fast eine gescheuert und dann hat er mich in die Werkstatt gestellt, weil ich bin ja bei meinem Vater nicht aufgewachsen, sondern bei der Großmutter und er hat natürlich immer mitgekriegt, dass ich ein bisschen singe und da so Quatsch mache, aber das war für ihn natürlich auch Quatsch und die ernste Absicht dahinter hatte für ihn keine Zukunft und deshalb hat er mich in die Werkstatt erstmal in eine Berufsschule genommen, eine Einjährige und das wurde die als Lehrjahr anerkannt und dann zweite, dritte Lehrjahr in der Werkstatt, wo er auch gearbeitet hat, hat mich untergebracht bei der Opel, bei meiner Firma Nappels in Reichen. Es war Opel damals, waren die Autos. Und ich war in dieser Schule drin und es waren nur Söhne aus dem ganzen Bodenseebereich. Also. Und die kannten sich aus mit Einspritzanlagen, mit diesen besagten Kupplungen, mit den Verbrennern. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ein Fahrrad repariert. Wenn der Reifen kaputt war, stand das Ding 2 Jahre da, bis mein Cousin es mir irgendwann gerichtet hat und saß dann am ersten Tag 10 Stunden in dieser Klasse. Und die Jungs haben gequatscht. Und ich saß hinten drin und habe gesagt, lieber Gott, was mache ich hier? Ich habe keinen Plan von dem, was die reden. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, das Ding war's, ich bin weg und keine Chance gehabt. Mhm. Und dann musste ich einen Plan finden, wie ich da durchkomme. Ne? Die besten Jungs mir geholfen, immer so bei den theoretischen Prüfungen. Und dann kam ich in die Werkstatt nach dem Jahr und da habe ich Autos gewaschen, habe die Wände gewaschen.
Bier geholt.
Brötchen geholt. Brötchen. Es war immer das Wichtigste. Man musste immer so um 7:30 ging es ja schon los. Mhm. Und dann musste man gucken, da wurde die Arbeit verteilt. Und wenn es regnerisch und matschig war draußen, wusste ich schon immer, entweder manchmal Reifenwechsel oder irgendwas im Winter, da bin ich immer zum Gesellen gegangen, sage ich, hey, der einer hieß Morat. Sag ich, Morat, ich muss zu dir. Dann sagt er, stell dich hin. Und dann bin ich direkt schon unter das Auto, hab dann so gegen das Ding geknallt. Und der Meister hat durchs Loch geguckt. Aha, Keller ist beschäftigt. Hübner, raus, Reifen wechseln. Die 3 Autos, Winterreifen. Und er stand draußen, hat sich gefroren und ich, Morat, danke dir. Und er hat mir mal vom Abend erzählt, wo er weggegangen ist von seinen Mädels. Ich habe ihm gut zugehört und habe eigentlich nichts gemacht. Mhm. Ich stand immer drin und er hat Unterhaltung gehabt. Aber so muss man sich die Lehre vorstellen, wie ich mich da durchgemogelt habe.
Cleveres Bürschle.
Ja, weiß ich nicht, aber das war ich hab den allen gesagt, Jungs, das ist nicht mein Bereich. Ich werde niemals hier drin arbeiten. Am Tag der Gesellenprüfung lege ich meinen Gesellenbrief hin und bin weg. Und genau ist es dann auch passiert.
Okay, aber noch durch die Prüfung gekommen.
Ja, die habe ich wirklich, wie gesagt, Theorie habe ich mit 3 gemacht und Praxis mit 2. und keine Ahnung, wie es war. Ich weiß nur, einmal stand ich bei der praktischen Prüfung, da gab es so Sachen, da musst du das Lichtanlage anschließen, so, und dann gibt es das 5612, haben die so Zahlen gehabt, wie man was ansteckt. Das habe ich auswendig gelernt. Und da musste man so ein bisschen feilen, schweißen, das konnte ich auch ganz gut, das hat Spaß gemacht mit so einem Brenndinger. Und dann stand ich an der Hinterachse und die musste man auseinandernehmen. Und ich habe mir das Teil angeschaut in meinem weißen Kittel und stehe davor und habe mir nur gedacht, wenn das Ding drankommt, ich krieg's nicht mal auseinander, aber ich krieg's auch nie wieder zusammen. Und dann sieht der Meister mich da stehen, schaut mich an und sagt, der Keller, ne? Hinterachse gelernt, was, aber da kommst du jetzt nicht dran. Ab, Lichtanlage anschließen, sag ich, Mann, und hau die an, da, zack, zack. Und das lief souverän durch und so bin ich durchgekommen. Hatte echt das Glück, aber wie gesagt, das wäre ein Verbrechen gewesen, wenn man mich hätte arbeiten lassen. Mhm. Oder?
Und dein Vater hat es dann akzeptiert, dass du gesagt hast,
der
Ende. Hat
das schon akzeptiert, als er mich im zweiten Lehrjahr bei sich gehabt hat und ich musste irgendwas halten. Sagt er, mein Vater ist ja Kroate und hat noch einen Dialekt gehabt, sagt er, Marco, behalte mal, wie kann man? Geh auf Seite. Hat er selber gemacht. Was ist da falsch gelaufen? So ein Blödsinn. Hat er mal gesagt, Marco. Ach Gott, und ich habe gesagt, ich habe es dir gleich gesagt.
Hat dein Vater, oder ich weiß nicht, ob er noch lebt.
Ja, er lebt noch.
Er lebt, guter Junge, echt stabil. Und hat dann deinen Lebensweg wahrscheinlich dann mit großem Wohlwollen begleitet? Oder zumindest.
Am Anfang war er immer noch skeptisch, weil dann war ich 18, habe die Prüfung gehabt und dann ging ja auch erstmal nichts. Dann habe ich als Fitnesstrainer gearbeitet, nebenher, weil ich sowieso immer Sport gemacht habe. Da hat mich dann aber eine Frau gesehen, die bei uns trainiert hat, wie ich immer Spagat gemacht habe, wenn ich mich so aufgewärmt habe und vorher, wenn ich alleine war, immer so Tapdance ein bisschen da drin trainiert, dann meinte sie, sie hätte schon gehört, dass ich ja gern zum Film wollte. Sage ich, ja, aber mal gucken, wie das funktioniert. Sagt sie, ich arbeite beim Theater in Basel und vielleicht kann ich was für dich machen. Dann sage ich, das wäre sehr gut. Und dann sagt sie, sie stellt mich den Produzenten vor und die hatten gerade die Feuerzangenbowle im Programm mit von Heinrich Spörl und in der Hauptrolle Bernd Herzsprung und das Theater ging durch ganz Deutschland, Tourneetheater. Und dann habe ich mich vorgestellt, dann hat er mir die Rolle des Rosens gegeben, einer dieser Schüler, aber ich musste halt auf und abbauen. Und dann habe ich das gemacht, habe auch gut Geld verdient. Mit der Abbauerei war immer ein bisschen nervig. Ich habe dem Fahrer dann die Kohle gegeben von mir, das waren extra Spesen, weil er auch gemerkt hat, ich bin keine Hilfe beim Auf- und Abbauen. Und sagt er, ich konnte reintragen, das war so eine Art Sport für mich, aber das hat nicht wirklich geholfen und er hat das Geld gebraucht. Ich natürlich auch, aber mir war es lieber, ich habe den Stress nicht. Und mit dem Geld habe ich dann eine Schauspielschule in Freiburg finanziert. Die war aber auch eigentlich sehr eigen, weil da hast du nur viel Geld bezahlt und hast auch eigentlich, ich sag immer, oft mal mit Patienten zu tun. Da unterrichten dann Menschen, die in ihrem Beruf niemals erfolgreich geworden sind und wollen dir genau das dann vermitteln mit dem, was sie nicht können, weil sie auch nicht erfolgreich geworden sind, dir dann beizubringen. Und alles, was du mitbringst, ist erstmal, das ist nicht gut, wir machen neu. Bleib bei dir, ich will dich sehen, deine Seele, nicht diese Theater. Und jetzt spiel, lache und weine. Da sag ich, warum soll ich weinen? Du musst deine Emotionen zeigen. Und ich saß immer da, hab immer gedacht, lieber Gott, was hat das mit dem Ganzen zu tun, was ich machen will? Und wie gesagt, Sprachunterricht war für mich gut, weil ich vom Bodensee kam. Da spreche ich mir halt so wie ihr auch, ja, gell, ist klar. Und dann habe ich gesagt, das geht auf keinen Fall. Und dann hast du natürlich so dein Sprachbuch, der Barbara saß nah am Abhang, sprach. Hatte die ganzen Übungen immer. Und und Gesangsunterricht war okay. Tanz hatten wir eine sehr hübsche, erzähle ich immer gerne, sehr hübsche Stepptanzlehrerin, die hieß Nuscha, hat einen super Hintern gehabt und wir haben sehr gefeiert alle, aber im Steppen war es halt auch schwierig bei ihr. Und dann habe ich nach anderthalb Jahren gesagt, ich muss runter und habe nebenher bei einer Big Band gesungen. Und
warst du bei der Bundeswehr Big Band, ne?
Die kam genau da, weil ich habe bei der Big Band dann am Bodensee gesungen, das war eine Sparkassen-Big Band und die haben Noten gekauft bei der Big Band der Bundeswehr. Ich musste allerdings zu dem Zeitpunkt zur Armee und war dann, die wollten mich einziehen und dann habe ich aber verweigert, weil ich wollte auf keinen Fall damals zur Bundeswehr und hatte dann auch meine Gründe an der Waffe und habe einen Anwalt gesucht und dieser Anwalt, den musste ich auch überzeugen, dass er mich vertritt. Habe dem alles erzählt, bloß dann kam eben die Big Band und sagt, Marc, wir haben ja da Noten gekauft und die suchen zum ersten Mal einen Sänger, du könntest da vorsingen. Dann sage ich, ey, Frank Sinatra war mit 25 Sänger der Tommy Dorothy Big Band und wenn ich dann Sänger der Big Band der Bundeswehr werde, die habe ich als kleiner Junge bei Musik ist Trumpf und den ganzen Fernsehshows gesehen, habe ich gesagt, das wäre schon eine geile Nummer. Dann hingefahren zum Casting und ich habe genau die Musik gemacht und dann wurde ich Sänger der Big Band der Bundeswehr und musste dann zu diesem Anwalt gehen, der alles durchgeboxt hat für mich und sich schon gefordert, nur noch unterschreiben. Da sage ich, ich muss dir ein Geständnis machen. Da sagt er, was, Marc, du musst nur noch hier unterschreiben. Und dann kannst du Zivildienst machen. Sage ich, ja, aber das Problem ist, ich habe mich verpflichtet. Und das für 3 Jahre bei der Big Ben der Bundeswehr. Der hat mich angeschaut wie ein Auto. Der jahrelang noch hat er aber gesagt, da läuft dieser komische Typ. Ja, und es war aber trotzdem eine schöne, schöne Zeit. Mhm.
Du bist bei deiner Großmutter im weitesten Teilen groß geworden, bei deinen Großeltern.
Ja, komplett eigentlich. Ja. Meine Mutter ist 8 Monate nach meiner Geburt gestorben. Und mein Vater war mit meiner Mutter nicht verheiratet. Und dann ging es darum, entweder Jugendheim oder die Großmutter hat mich dann genommen und hat dann mit dem Jugendheim, also mit der die Vormundschaft gehabt über mich. Und da bin ich auch schön aufgewachsen und muss sagen, zwar sehr ärmlich, aber alles Glück dieser Erde gehabt.
Ihr seid im Gefängnis groß geworden?
Genau, das alte Gefängnis von Überlingen.
War das tatsächlich noch zu spüren, dass das ein altes Gefängnis war? Gitter vor dem Fenster?
Gitter vor den Fenstern. Jetzt an einem Fenster sind immer noch die Gitter dran. Eins haben sie jetzt gerade weggemacht, hat mich sehr geärgert. Ich bin ja damals ausgezogen, jetzt vor ein paar Jahren. Jetzt hat die Narrenzunft das übernommen. Aber früher war das so, Gitter, Kopf, wenn ich auf die Gasse geguckt habe, musste ich meinen Kopf durchdonnern. Und dann konnte ich da draußen die Jungs sehen, meine Cousins und will raus und in so einem Hof, so einen Steinweg. Aber es ist so schön wie ein Märchen, wie das jetzt aussieht. Auch das Licht, wie es da reinfällt. Ich beschreibe das immer. Gut, jetzt liebt man das, weil man da aufgewachsen ist, weil das was ganz Schönes hat für mich.
Also nie beklemmend? Also ein Gefängnis ist jetzt normalerweise kein sehr erbauliches Gebäude.
Ich glaube, wenn man reingeboren wird, egal wo, dann erkennt man ja nur das, dann kennt man diesen Geruch, diese Lichter, diese Stimmung. Und wenn da mit Liebe und Harmonie, wenn man da aufwächst, dann liebt man das. Ich glaube, das ist der entscheidende Phase ist, oder der entscheidende Punkt ist nur, dass das Glück und dieses Wohlgefühl hast, dann ist dir das egal, wo du bist. Mhm. Und es war warm und es war schön draußen. Klar, damals hat man keine Toilette drin gehabt, es gab keine Dusche, es gab nichts. Du musstest dann aus der Wohnung raus durch so einen Hof durch, dann mit so einem alten Schlüssel aufschließen, dann konntest du auf so eine Toilette gehen. Es gab nur einen Wasserhahn in der Küche und hat man sich halt gewaschen und so wie es halt früher war. Mhm. Und einmal gab es so eine kleine Eisenwanne und dann wurden alle Cousins und Cousinen gleichzeitig, kamen dann hin, einmal mit heißem Wasser gewaschen, bis ich 10 oder 11 waren. Dann gab es eine Badewanne, die man denn die Stadt uns in die Küche reingebaut hat. Das hat auch immer schöne Seiten gehabt, weil als ich dann so 12, 13 war und Samstagnachmittags dann Fußball gespielt auf dem Spielplatz, da war einmal Badetag. Und dann legt man sich in die Badewanne rein, macht dann war so ein Vorhang noch davor. Mhm. Und dann kommt die Oma, schließt auf und dann kommt sie mit ihren 3, 4 älteren Damen zum Kaffeekränzchen in die Küche und ich sitze hinten in der Badewanne drin und denke, jetzt schweigen, ruhig sein. Nein, das kann nicht wahr sein. Ja, und dann hören sie immer so planschen und dann sagen sie, ach Gott, da ist ja der kleine Ma. Und dann rede ich, oh Ma, und ich muss raus. Du kannst ruhig raus, wir schauen dir nichts weg, haben sie immer gesagt. Ach, das war auch echt immer, aber so war's.
Deine Oma hat immer gesagt, wenn man dich nicht sieht, dann hört man dich.
Genau.
Weil du damals schon
aus, du hast schon viel gelesen von mir.
Voller Kehle gesungen hast.
Gesungen und gepfiffen vor allem.
Ja, gepfiffen.
Ja, ich bin ein kleiner Junge, ist immer pfeifend durch die Gegend, mache ich heute auch noch sehr oft.
Und eins weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber da war irgendwas am Grab deiner Mutter, hat dir deine Großmutter mal irgendwas mit auf den Weg gegeben, was so ein bisschen in die Richtung ging, du kannst es schaffen oder deinen Traum erfüllen, irgendwie sowas?
Nee, das war so, dass sie mir am Grab meiner Mutter, als ich so 5, 6 war, erzählt hat, dass meine Mutter immer zum Film wollte. Mhm. Aber weil meine Oma hatte 5 Kinder und die hatten kein Geld. Und da hat gesagt, das wird nie funktionieren. Ohne Geld kommt man hier nicht weg vom Bodensee. Und hat arm geboren, arm gestorben, hat sie zu ihr gesagt. Und das hat sie mir erzählt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann gehe ich für meine Mama zum Film. Und so hat sich das bei mir eingeprägt. Und dann habe ich mir eben immer in den Schränken von meiner Mutter habe ich die alten Bilder gesehen von Ave Gardner, Marilyn Monroe, so die ganzen Zeit, also ihre Zeit quasi. Mhm. Das war 66 ist sie gestorben, also wo sie 10 Jahre vorher, 55, die Fotos von meiner Mutter angeguckt. Und eben daraufhin habe ich mich speziell auch für die alten Filme interessiert und habe also in meiner Zeit schon, als ich dann 75, 76, da war ich 11, ich habe nur die alten Hollywood-Schinken mir angeguckt. Und wenn ich die gesehen habe, dann habe ich immer gedacht, so meine Mutters Bilder angeguckt, so war meine Mutter. Und so habe ich auch die Musik und die Liebe zu diesem ganzen alten Genre entwickelt. Und das hat mich bis heute nicht losgelassen und
Aber auch interessant, dass du auf die Art natürlich so nochmal so eine Beziehung zu deiner Mutter hattest, so eine nicht stoffliche.
Eine nicht stoffliche Nähe, aber die hat man ja mal, jeder fragt sich, ich glaube, das würde dir auch so gehen, wenn du deine Mutter nicht kennst, dass man dir was zeigt, dann stellt man sich als Junge vor, die anderen haben alle Mütter und dann denkst du, klar, ich habe meine Oma, dir fehlt an nichts, aber wie war deine Mutter oder wie würde sie jetzt sein, da sieht die so aus wie die und dann vergleichst du und ich glaube, dass das so ganz normal ist. Mhm. Bei mir hat sich nur dieser Wunsch, Film natürlich noch viel mehr, der hat sich noch rauskristallisiert, weil ich einfach, sie wollte das werden und ich habe mir dann die ganzen Schauspieler angeguckt und ich habe gesagt, ey, wenn man so sein Geld verdienen kann, weil ich komme aus einer relativ einfachen Familie und meine Oma ist an drei Putzstellen putzen gegangen, die hat, um mich groß zu ziehen, die hat morgens geputzt bei meiner Tante, ist dann man hat immer gesagt, zu den feinen Leuten kochen gegangen, hat da sauber gemacht und dann kam ich aus der Schule, hat sie mich nach Hause genommen. Dann hat sie gekocht für Opa, für mich, für die Cousins, wenn die ab und zu kamen und ging dann nachmittags nochmal in die Konditorei und hat da auch sauber gemacht. Und dann denkst du, wie wenig die verdient haben und wie hart die arbeiten mussten, wie heute ganz viele. Und denke ich, wie geil muss das sein, wenn man nur quatscht, lacht und singt und vor der Kamera. Und ich war ja immer, wie gesagt, meine Oma hat immer gesagt, wenn man ihn nicht sieht, dann hört man ihn. Und ich war nur am Singen und Quatsch machen. Und wenn man damit sein Geld verdienen könnte, ey, das wäre doch traumhaft. Und das hat sich einfach... ich wusste das von klein auf, dass ich das machen wollte und werde.
Hat deine Oma das noch mitbekommen, dass es bei dir dann so abging?
Meine Oma hat natürlich die Schritt für Schritt mitbekommen. Also erstmal die jungen Auftritte mit 15, 16 und dann Sänger der Big Band der Bundeswehr, dann Rudi Carrell-Show, die ich gewonnen habe und wo ich sie auch gegrüßt habe drin, wo er gesagt hat, ihr liebt einmal, lieben Sie auch. Dann sage ich, klar, sagt er, wen Sie? Ich meine Oma. Oh, da würde sie sich freuen, meine Damen und Herren. Marco Keller hier in der Werkstatt und jetzt auf die Showbühne. Und das haben damals ja fast 30 Millionen Menschen gesehen und sie war stolz und hat dann auch mitgekriegt, dass ich dieses Casting für die Rolle hatte durch die Show, weil die mich gesehen haben, mich zum Casting eingeladen haben und dann die Hauptrolle bekommen habe in der Serie. Und,
Sterne des Südens,
genau. Und dann hat sie aber auch genau gesagt, als ich das geschafft habe und ich habe sie ja direkt angerufen, wo ich den Anruf bekommen habe, sagt sie, siehst du, mein Junge, jetzt hast du doch alles erreicht, was du dir immer gewünscht hast. Und das hat sie in so einem schönen, aber traurigen Unterton gesagt. Und dann ist sie auch relativ schnell, die hat mich nie gesehen vor der Kamera als Schauspieler, sondern kurz vor den Dreharbeiten hatte sie einen Schlaganfall bei mir. Also, und war dann rechtzeitig gelähmt, konnte auch nicht mehr sprechen. Und habe ich meine Cousine zu mir geholt, die war Altenpflegerin, mit ihrem Mann, sind die zu mir ins Gefängnis gezogen, haben dann meine Oma gepflegt, während ich dann schon am Drehen war. Und das war dann nicht ganz so der schöne Teil, aber andererseits wäre sie 10 Jahre früher gestorben, wäre mein Weg ein komplett anderer geworden. Dann wäre ich ins Internat gekommen oder in so ein Kinderheim und dann weiß keiner, was aus mir geworden wäre. So gesehen denke ich, manchmal hat alles so seinen Sinn und Zweck im Leben und ich hatte das große Glück.
Was man bei dir merkt, ist immer, dass du total geerdet bist, gerade auch, weil du erzählt hast, ne, die Oma hat 3 Putzstellen, hat für dich ganz viel gemacht und ich sehe jetzt auch, dir sind jetzt gerade die Tränen gekommen, wenn du über sie redest. Also große Dankbarkeit auch für das, was sie dir da ermöglicht hat?
Ja, das ist, ich glaube, dass das jeder Sohn, jeder bedankt sich bei seinen Eltern und ist am Ende, wenn er erwachsen ist, schaut immer gern zurück und denkt, hey, man ist ja immer nur die Summe der Dinge aus gestern und heute. Und alles, was ich bin, bin ich natürlich aus dieser schönen Kindheit und aus diesem kleinen Glück, was ich hatte. Und das schätze ich sehr und bin echt glücklich, dass ich so aufwachsen konnte.
Und da sind wir ja dann jetzt eigentlich schon bei deinem Album, oder? Mein kleines Glück. Hast du es auch deshalb so genannt, weil das zu so einem Lebensmotto geworden ist, nicht immer so das Riesending erwarten?
Naja, mein kleines Glück ist das, dass ich auch von klein auf eben davon geträumt habe, die Musik zu machen, die ich jetzt mache. Und allein, dass ich dieses Album so habe realisieren können über jetzt was mir vergönnt war, mit einem Symphonieorchester, mit so großen Leuten im Studio zu stehen und die Träume zu verwirklichen, das ist natürlich erstmal für mich mein kleines Glück, weil keiner weiß, ob das Ding erfolgreich wird. Wir leben in einer Zeit, wo kaum Platten verkauft werden und die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, dass man es doch irgendwie hinbekommt und ich bin jetzt auch in einem Alter, da gehen andere in Rente und da fange ich gerade an und bin froh, dass ich noch die Zähne drin habe, aber
du bist 57.
Ja, 57.
Jetzt bitte.
Ja gut, aber ich kenne schon einige Frührentner, die haben ihre Firmen verkauft und sagen, was kostet die Welt, Mann.
Okay.
Nee, aber ich freue mich und ich liebe das und vor allem, dass ich diese Reise habe antreten können, das ist erstmal mein kleines Glück. Sollte die Platte erfolgreich sein. Dann wird es vielleicht mein großes Glück werden, was ich mir wünsche, dass ich noch viele Platten machen kann, weil ich will das ja mein ganzes Leben lang machen. Mhm. Und das war, wie gesagt, und ich liebe das Album sehr. Also ich bin so, wenn ich es ja früher immer kritisch gewesen, die Nummer mal gemacht, damals den Titelsong für Sterne des Südens gesungen und da kommen verschiedene Produzenten und jeder lenkt dich ja in eine Richtung, weil jeder will ja immer dir dich neu erfinden und sagt, ey, das kannst du zwar, aber das will keiner hören, machen wir das. Und dann hörst du die Nummern an und dann denkst du immer, ja, okay, aber ich höre mir doch wieder die andere Musik an. Selber hört man sich da nicht, aber das Album, ich höre mir jede Nummer an und ich liebe jede Nummer und dann habe ich das Glück, mit meinem Sohn noch zwei Nummern drauf zu singen und das hat auch einfach nur Bestand, weil egal was mal ist, das nimmt uns keiner mehr und das kann mein Sohn seinen Enkelkindern vorspielen, wenn ich nicht mehr da bin und kann ihm die Videos zeigen und das ist einfach wie so ein Film. Das Ding ist da, ist produziert worden und es bleibt.
Ja, beide tolle Stimmen.
Aaron nennt sich selber die bessere Version von mir, das Update 2.0 und ich muss in der Tat sagen, er ist auch in allen Gebieten wirklich viel, viel begabter als ich und der wird wahrscheinlich eine Riesenkarriere machen und wird viel erfolgreicher werden, wie ich es war, jemals war. Und das wünsche ich ihm und das jetzt ist er bei mir dabei und ist natürlich für einen Vater schön, sowas zu erleben. Und deswegen, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich immer, lieber Gott, was habe ich für ein Traumleben führen können, ohne Krieg, ohne Hunger. Ich hatte auch am Anfang, wo du es nicht anders kennst, wenn man nichts hat, es war trotzdem alles schön, weil es war immer alles da. Und das dann mit meinen Kindern. Ich habe einen großen Film gemacht, habe ich wieder, der ging dann in die Binsen nach 10 Jahren. Aber weißt du was, es war trotzdem so schön, weil meine Kinder, meine Jungs mir so viel Glück geschenkt haben. Für die hat es ja keine Rolle gespielt, ob ich der große Cobra 11-Star bin, der Mark Keller, oder ob manche Leute sich jetzt wegdrehen, weil Keller jetzt gerade einen Film gedreht hat, der anscheinend nicht erfolgreich war.
Welcher Film war das?
Das war 2000, I Love You Baby. Den habe ich mitproduziert. Ich habe ja viele Fernsehfilme in der Zeit auch produziert. Und das war ein großer, weil ich bei Cobra bin ich ausgestiegen und ich wollte natürlich mehr Zeit für meine Jungs haben, weil genau dieser Trott kam, dass du nur arbeitest. Du verdienst zwar einen Haufen Kohle, aber dann kommt das Finanzamt, dann kommt die Agentur und dann hast du zwar einen großen Umsatz, aber am Ende bleibt nicht viel übrig und du hast noch eine Agentur drin, die auch Provision will, aber du finanzierst quasi alles mit dem Geld an Logistik, damit du überhaupt ein bisschen was erlebst von deiner Familie. Aber das langt dann nicht. Und da meine Kinder, mein Aaron und mein Joshua, das war so, ich konnte ja nicht ohne die sein. Und dann habe ich aufgehört und wollte einfach mit weniger Arbeit das ähnliche Geld verdienen. Und Till Schweiger war ein Freund von mir, der hat die großen Kinofilme gemacht und der sagt, Marc, ey, du musst ins Kino gehen, ey. Da verdienst du mehr Kohle. Cobra 11 ist geil. Aber du musst natürlich auch den Sprung, was man schaffen, weißt du? Und dann habe ich natürlich auch ein Buch rein, habe ich finanziert und leider blieb der Film dann 2 Jahre liegen erstmal, bevor er rauskam und kam dann im April raus, Ende April, es war 25 Grad und keiner ging ins Kino. Und dann sagte der Verleiher, Marc, du hast genauso viele Kopien wie Erkan und Stefan bei Eichinger, aber es war keiner im Kino. Wir müssen gucken, dass wir den Film für Wochen draußen lassen, schieb mal richtig Kohle nach. Und dann sage ich, ich habe keine Kohle mehr. Sagt er, ja, dann ist der Film halt draußen. Die haben ihre Fernsehrechte, haben die ihren Co-Produzentenanteil schon lange mit Gewinn draußen gehabt und denen war es egal. Ne, hieß es, keiner hat den Film gesehen, aber die sagen, Keller hat sich im Kino versucht als Produzent, haha. Und ich hatte erstmal ein fettes Minus auf der Bank, weil ich Geschäftsführer war und Produzent und dann waren die Freunde weg. Aber
waren wirklich Freunde weg?
Ja, viele. Also man hat ja immer nur, das ist ja wie, das kennst du jetzt hier, du bist erfolgreich, hast du viele Freunde, hast du vielen Jungs, vielen Menschen, die, das erkennt doch egal in welchem Job, ob das bei uns ist, das ist ja, die Menschen sind oftmals opportun. Ich will mich selber nicht ausschließen, dass ich manchmal Leute treffe und denke, hey, vielleicht ist der wichtig, aber dann im gleichen Moment sage ich mir, hey, es ist unwichtig, ob er wichtig ist. Dann zieht man sich zurück, aber auf jeden Fall war das genauso und da hatte ich 10 Jahre Glück und dann ging es halt ein bisschen runter, aber die Stabilität, die ich durch meine Jungs hatte und dieses Glück, was ich erleben konnte, wie die zwei mit ihren langen Haaren über mir lagen, Vater, und dann sage ich, Sohn, ich habe eine Idee, sage ich, was, mein Junge, und der andere, Papa, wir gehen erstmal frühstücken, und dann sage ich, okay, und denen war es egal, ob ich nicht jetzt erstmal überlegen musste, wie kriege ich nächsten Monat die Miete hin, aber das kleine Glück und ich habe gesagt, was ist das für ein Paradies, dass ich diese Zeit habe mit denen?
Das Tragische, Marc, ist ja, dass manche auch mal so eine Durststrecke erleben und dann auch die Zeit verbringen könnten mit ihren Kindern und die dann aber überhaupt nicht genießen, weil sie halt unter Stress stehen. Kann man ja noch gar nicht verdenken. Sie haben Zukunftsängste.
Hatte ich
sie
auch.
Sie sind aus der Kurve geflogen. Du hast gesagt, dann wenden sich Leute von dir ab. Du fühlst, es geht voll, geht auch ein Selbstwertgefühl.
Ja. Ich hatte natürlich auch die Ängste. Ich musste auch erstmal denken, fuck, wie kriege ich es hin? Aber ich hatte, jetzt kommen wir wieder auf dieses kleine Glück zu sprechen. Da kommt ja auch eine Bio von mir raus, so eine Teilbio, die heißt auch Mein kleines Glück, hoffe ich. Arbeitsziel haben wir noch, ist momentan der. Und da geht es nur darum, dass ich immer, ich habe immer gesagt, meine Oma wacht wahrscheinlich über mich, weil immer, wenn du dachtest, fuck, wie kriege ich das hin, dann sagt einer Marke, du kannst da zum Opernball gehen. Dann sage ich, wie soll ich jetzt am Opernball? Ich kann jetzt nicht den Affen machen oder rumrennen als, klar, die Leute draußen wissen nicht, dass du gerade am Kämpfen bist. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, und jetzt da, aber du kriegst wieder wenigstens 1000 Mark, fahr da hin. Dann bin ich hingefahren, wollte nicht hin und dann kommt jemand an zu mir hin und sagt, Marc, da hinten wollen ein paar Fotos mit dir machen, bitte komm doch mal an den Tisch. Dann sage ich, klar, gehe ich hin und dann haben die ganzen Frauen Fotos gemacht und dann sagt einer zu mir, wer bist denn du? Also ich bin der Marco, die ganzen Frauen sind ganz wuschig, wenn du kommst. Dann haben wir ein bisschen mal ins Gespräch gekommen und dann sagt er, wie geht's so? Ja, ich bin am Kämpfen und so und haben ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann sagt er, das gefällt mir. Du bist wenigstens ehrlich. Ist das schwierig als Schauspieler? Sage ich, ja, es ist nichts Gold, was glänzt. Es ist wie überall auch. Es geht hoch und runter. Und sagt er, ach, was hast du denn vor? Und habe ich ihm von einem Filmprojekt erzählt, das ich gerade realisieren wollte, wo ich in der Finanzierung war. Und habe ihm gesagt, gibt mir da einer eine Million, dann rennt der andere, springt wieder weg und dann habe ich sie nicht und bin jetzt schon 2,5 Jahre dran. Dann sagt er, ah, die Geschichte gefällt mir, du kommst jetzt zu mir, den zahle ich dir, den finanziere ich dir. Und so ging es weiter. Und dann konnte ich wieder Zinstilgung zahlen, war wieder im Glück und so ging das Reihe auf Reihe und ich habe immer wieder Menschen getroffen, die mir in der Zeit, die aus der ganz anderen Bereichen kamen, aus der Wirtschaft kamen, das sind zum Teil Milliardäre gewesen, die einfach gesagt haben, mit denen ich jetzt befreundet bin, die mir die Hand gegeben haben und mich dann wieder geholfen haben. Und deswegen sage ich, egal wie schlimm es aussieht, solange man gesund ist, keine Schmerzen hat, Essen und Trinken hat, ein warmes Bett, hat man alles. Es wird niemals mehr am Ende dieses Lebens. Mhm. Weil klar kann man in einem größeren Haus leben, in noch einem größeren, auf noch einer größeren Couch sitzen. Am Ende ist, wenn man bei sich bleibt und die wichtigen Dinge schätzt, hast du das kleine Glück bei dir. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Weil es wird nicht mehr werden. Und wenn man das mit seinen Menschen teilt, mit denen man liebt, hat man schon wirklich alles. Das Geld ist, natürlich braucht man es, um Essen und Trinken zu bezahlen. Aber wenn du das Glück in dir trägst und die wichtigen Dinge schätzt, wird das Glück immer bei dir sein.
Langt's jetzt mit dem Geld bei dir?
Bitte?
Bist du stabil mit dem Geld?
Jetzt seit ich jetzt hier bei euch bin im Promi-Talk, die Gage ist so groß, jetzt kann ich wieder lachen. Ja. Jetzt kann ich auch sagen, Jungs, es gibt wieder eine Pizza.
Hier liegt auch der Kinderriegel. Darf ich nicht sagen, Schokoriegel.
Ja, das ist die Energie, weil ich war natürlich jetzt auch wieder lange unterwegs. Da brauchen wir mal so einen Zuckerschock, obwohl ich versuche, keinen Zucker zu essen. Gell? Aber das ist ein anderes Thema. Mhm.
Was mir natürlich total gefällt, ist so der Familienmensch, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn du mal den Knopf ins Ohr machst, dann meldet sich jetzt auch Familie bei dir. Einer reicht.
Eine Familie?
Ja.
Jetzt bin ich aber sowas von gespannt.
Ja,
ich höre es.
Ist eine andere Familie. Aber ich glaube mittlerweile auch wichtig. Bitte schön.
Lieber Marc, so, jetzt ist es soweit. Du erfüllst deinen großen Traum und dieses Album, dieses deutschsprachige Album, bedeutet dir super viel. Und ich weiß, wie wichtig dir dieses Projekt ist, wie viel Herzblut du reinsteckst, wie viel Zeit du reinsteckst. Und ich freue mich so, dich auch in dieser wundervollen Schlagerwelt begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Promi-Talk. Wir sehen uns dann wieder am Set oder vielleicht auf der großen Bühne. Lieber Marc, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Aus Tirol. Von der Ronja. Grüß mir den SWR. Tschüss.
Marc, mein Bester. Hallo. Vorneweg erstmal an dieser Stelle vielen Dank, du Lieber, für die letzten 16 Staffeln, in denen ich mit dir vor der Kamera stehen durfte und das kongeniale Duo spielen durfte. Es geht ja weiter zum Glück, wie wir wissen. Staffel 17 steht vor der Tür. Und an der Stelle nochmal wirklich großen Dank und Respekt dafür, dass du es geschafft hast, mit deinem Dr. Kahnweiler eine Marke zu setzen in der deutschen Fernsehlandschaft mit dem Satz Martin, mein einziger Freund. Und dafür große Umarmung, viel Liebe und ich freue mich auf dich. Und an dieser Stelle wünsche ich dir natürlich auch für dein Album das Allerbeste. Drück dir die Daumen, ich höre es, wenn ich es mal kriegen würde, rauf und runter. Ich habe einzelne Sachen schon gehört. And I love your music, I love your voice, I love you. Alles Liebe, Marc. Bleib so, wie du bist und alles Gute. Let love rule, Marc. Bussi, Servus.
Ach, schöne.
Hans Siegel und vorher Ronja Forcher, deine Bergdoktor-Familie.
Ja, jetzt bin ich
zwei davon.
Jetzt bin ich überrascht. Die Ronja hat ja auch ein Album gemacht, oder ja. Und natürlich super nett. Und Hans natürlich mein Mucki, dem ich auch viel zu verdanken habe. Erstmal herzlichen Dank an beide. Und die Ronja ist sehr jung, der wünscht natürlich noch, die wird wahrscheinlich tausendmal noch hier sitzen mit ihrer Musik und hofft, dass sie natürlich auch alle Herzen erreicht. Und wünsche das auch. Und dem Hans natürlich muss ich auch immer Danke sagen, weil alles, was ich im Bergdoktor bin, bin ich immer dank ihm, weil er bedankt sich bei mir, aber die Wahrheit ist, er ist der Hauptdarsteller. Mhm. Würden wir uns nicht so verstehen, würde es die Figur auch nicht geben, weil er lässt es zu und fand es auch damals, als wir diese Figur entwickelt haben, so witzig und er liebt es auch und dadurch konnte ich natürlich, kann ich auch glänzen. Und das muss ich immer sagen, ohne ihn würde es keinen Dr. K. geben.
Ich glaube 2008, als die Bücher das erste Mal auf dem Tisch lagen, da war Dr. K. tatsächlich unter ferner Liefen, war so eine Randnotiz, oder?
Na, Dr. K., weil er war immer drin, genau. Ich bin jetzt eigentlich nicht viel mehr drin wie früher. Es war nur
kommt einem so vor.
Ja, das ist ja das Verrückte, die Drehtage haben sich nicht vermehrt. Die sind immer gleich in dieser kleinen, schönen, bescheidenen Rolle, die ich sehr liebe. Aber der Charakter in dem ersten Buch war komplett, als ich es gelesen habe, komplett anders geschrieben. Der war genau gleich geschrieben wie Hans seine Rolle. Und ich hätte auch genauso gesprochen und wäre so ein arroganter Arzt gewesen, der sein Gegenspieler gewesen wäre.
Okay.
Und als ich dann gelesen habe, da gibt es ja diesen Drei-Finger-Test, das erwähne ich immer. Ich habe bis dahin nur Hauptrollen gespielt, aber ich war in diesem kleinen Loch, wo ich wirklich Geld verdienen musste. Und dann habe ich von meiner Agentin, da lag ich im Strandbad am Bodensee, und da sagt sie, das liest das durch, du hast eine Rolle als Arzt, das ist toll, Marc, schau mal rein. Da sage ich, gut, ich schaue rein, dann mache ich erstmal, nehme ich 3-4 Seiten in die Hand, schlag auf. Okay. Find meine Rolle nicht, Alexander Kahnweiler. Dann mache ich den Mittelteil auf, mache nochmal, wieder auf, wieder nicht drin. Und beim dritten Mal auch nicht, sage ich, 3-Finger-Test nicht bestanden, das muss eine ganz kleine Rolle sein. Und dann war die auch noch komisch, aber ich bin dann trotzdem hingegangen, weil die wollten mich. Und dann habe ich nur gesagt, ob man die Rolle auch anders spielen könnte. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ein Märchen geschrieben für meine Söhne, was ich bis jetzt noch nicht verfilmt habe. Das ist eins der wenigen Bücher, das noch kommt. Da muss ich älter sein für. Und in diesem Märchen habe ich immer so gesprochen wie der Dr. Kahnweiler, weil er den Außerirdischen gespielt. Und meine Söhne, immer wenn die ins Bett gegangen sind, musste ich Geschichten erfinden, hauptsächlich für Joshua. Und immer, Papa, noch eine Geschichte. Und dann habe ich erzählt vom Schapulus Myrtus Maximus, vom Planeten Lumulus Schapulus, der größte Erfinder seiner Zeit. Und dann haben wir dieses Buch geschrieben. Und so habe ich immer gesprochen. Habe ich gedacht, wenn ich diesen Kahnweiler so anlegen könnte, dass der ein bisschen anders spricht. Und der Hans fand es gut, der damalige Regisseur Axel de Roche auch. Und dann haben wir die Figur dahin bewegt und das war dann der Schlüssel für Dr. K., dass die Menschen den jetzt auch so mögen.
Ist ja wirklich eine totale Marke und es gibt ja sogar ein Lied auf deinem Album. Martin, mein einziger Freund.
Ja, das war eine Überraschung für den Hans letztes Jahr bei der Bergdoktor Gala, weil wir machen für die Menschen, die es nicht wissen, gibt es jedes Jahr oder gab es, ich glaube jetzt war es, machen sie es nicht mehr, immer zwei große Galas und dann kommen die ganzen Fans aus Deutschland, Österreich, Schweiz, aus der Tschechei angefahren mit Bussen, 4.000, 5.000 Menschen.
Wahnsinn.
Und dann sind alle Schauspieler auf der Bühne, die Frau Kiewel hat es moderiert immer und jeder wird dann interviewt und jeder macht sowas und ich habe halt immer gesungen und das liebten die Menschen und vor allem liebten sie einen Satz. Ja. Also wenn ich auf die Bühne kam, wenn ich nur hinter Rebecca stand, die ich übrigens auch sehr verehre und liebe, dass ich mit ihr drehen kann, meine Frau Vera Fendrich für die Menschen, die zuhören und wenn ich nur meinen Kopf rausstrecke, dann auf einmal 3.000 Menschen, Martin, mein einziger Freund, sage ich, ihr habt recht und hier bin ich und dann war die Show für sie vorbei. Und dann habe ich für meinen Hans eben einen Song schreiben lassen, Martin, mein einziger Freund, der Text ist von Frank Ramon und habe das dann da bei der Gala einfach gesungen und ja, die Menschen haben diesen Satz natürlich dann beim zweiten Chorus schon mitgesungen. Und Hans hat sich sehr gefreut und den habe ich mit auf die Platte gepackt. Und da gibt's aber nochmal eine Verbindung eben zu Dean Martin, weil Dean Martin, mit dem bin ich groß geworden, habe auch die Carell-Show gewonnen und deswegen, es war auch das mein einziger Freund, das hat so eine Zweierbedeutung für mich.
Nathalie O'Hara war hier, die Susanne spielt im Bergdoktor und die hat gesagt, als es 2008 losging, hat in Elmau keine Sau gewusst, was ihr da macht. Da hat kaum sich einer umgedreht, wenn das Team kam. Jetzt, du hast gesagt, Busse, Fantreffen,
60% Tourismuszuwachs, die haben Straßen gebaut, Hotels sind da gebaut worden, das ist eine neue Stadt, das heißt Bergdoktordorf. Wenn man das anschaut vor 16 Jahren und jetzt, die bauen gerade Schäfer um. Da unten ist ein Tourismus, unvorstellbar. Das heißt, für alle Menschen da draußen, die vielleicht einen schwachen Tourismus haben und denken, wie können wir unsere Stadt groß machen, sage ich, Jungs, finanziert eine Serie. Haut die ins ZDF und die ARD und ihr werdet euch nicht mehr retten können. Ihr werdet groß werden, ein Riesenumsatz wird kommen. Das ist so.
Gefällt dir das, wenn du das siehst, dein Elmar? Oder sagst du, oh, das
nein,
geht
ich,
aber
nein, ein bisschen. Ich liebe diese Gegend. Das ist, ja. Ich meine, egal was
ja,
die
aber auch bauen, wenn jetzt so neue Tourismus, das ist, manchmal wird das ja auch ein bisschen
ich lebe am Bodensee, Überlingen, okay. Und das ist ein Paradies zum Leben und lebt aber auch vom Tourismus. Mhm. Und es ist traumhaft am See und es ist traumhaft da unten zu leben. Also diese, wenn man da rumkommt, ist man in einer anderen Welt. Wenn man jetzt hier aus Stuttgart kommt, Köln, Berlin und kommt in die Berge, da atmest du einmal tief ein, tief aus und dann geht der Puls runter und du denkst, boah, dann ist man bei sich und das ist natürlich vielleicht auch das Rezept der Serie und so ist das halt, egal was da ist, es ist einfach ein Paradies da, schön zu drehen.
Und wenn ihr dreht, dann bist du, wohnst du aber nicht dort, oder?
Nein,
du?
Ich wohne in einem schönen Hotel mit Fitnessstudio, wo ich meine Problemzonen trainieren kann. Und
Spagat machen.
Ja, muss nicht immer Spagat sein, aber das trainiere ich in der Tat immer noch täglich, damit ich gedehnt bleibe. Aber einfach, es ist ein Traum.
Mhm. Hans Siegel, glaube ich, wohnt dort. Er hat da eine Wohnung oder ein Haus wahrscheinlich. Oder?
Ich glaube, eine große Wohnung.
Ja, du glaubst.
Ich weiß
darfst
nicht,
du,
was.
Darfst du nicht zu Hans Siegel nach Hause?
Nein, sei mir vergönnt. Er hat seine Kinder, er hat seine Frau. Da will ich doch nicht noch nach dem Drehen, wenn wir da die ganze Zeit zusammen sind. Ich sehe, da geht jeder seines Weges, weil ich muss trainieren. Er geht auf den Golfplatz. Wir haben ihn gerade auf dem Golfplatz gesehen. Ja. Er spielt leidenschaftlich Golf und ich mache meine Problemzonengymnastik. Und er ist so beschäftigt, dass er dann natürlich auch immer dann seine Termine hat und die Ruhe sei ihm vergönnt.
Musstest du nicht mal eine Golfszene mit ihm,
ja,
mit musste ihm
ich machen.
Drehen? Das ganz war ähnlich wie bei der Kfz-Prüfung,
genau,
oder?
Genau, das sah nur gut aus, aber ich konnte es nicht.
Also ihr habt im Team immer noch Spaß, kann man das da raushören, dass das funktioniert?
Dass die Serie funktioniert, weil Hans, ich sage, ist der Fels in der Brandung. Man muss eins sagen, da kommen so viele Schauspieler ans Set und die lieben diese Stimmung, die wir am Set haben. Und das steht und fällt mit Hans. Wenn du da einen Schauspieler hast, der rumbrüllt, der seine Allüren hat und du kommst in schon eine Stimmung rein, wo du denkst, oh Gott, was ist denn da los? Und man muss den nur so professionell abliefern. Und da ist es einfach, das ist alles herzlich und das Team kennt sich schon vom ersten Tag an. Es ist so wie eine Familie. Und Hans gibt auch jedem neuen Schauspieler das Gefühl, hey, das ist, was machen wir schon? Lass mal den Text schauen, was das Problem das ist. Dann streicht das, das nehmen wir nämlich. Und dann spielen die zusammen und wohnen die in einer guten Gegend, dann sind die entspannt. Und dieses angstfreie Drehen und diese Harmonie, die da ist, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Schlüssel des Erfolges, weil es sind ja alle Serien in Deutschland gut oder haben ja eine ähnliche Qualität. Aber der Erfolg von unserer Serie, die letzten 16 Jahre, das ist so unglaublich. Ja. Auch in der Quote, in der Beständigkeit. Ich glaube, wir sind fast jedes Jahr Marktführer. Und das liegt am Hans. Deswegen, Hans, Mucki, wenn du es hörst, ne, ich muss dir Danke sagen, nicht für die schöne Zeit. Und nimm's an, er will es immer nicht annehmen. Mhm. Jetzt nimm's an und lass es runterlaufen wie Öl. Das hast du.
Dann werden wir es natürlich übermitteln. Keine Frage. Weil du gesagt hast, angstfreies Drehen. Mhm. Bist du schon in so Situationen gewesen, wo da so ein, vielleicht auch so ein Regie-Zampano stand und der
ja
erstmal alle zusammengefaltet hat?
Es gibt eine schöne Situation in meinem Leben. Ich war, ich habe damals Sterne des Südens gedreht, 2 Jahre später in der zweiten Staffel, der gleiche Chefredakteur, das war Dr. Matthias Esche. Hat der neuen Tatort-Kommissar gesucht für Manfred Krugi. Und weil er hat Liebling Kreuzberg gedreht und Tatort in Hamburg gemacht. Und er würde aufhören und sie suchen einen neuen. Und dann hat er gedacht an so einen jungen Parsi-Ball wie mich. Sagt er, jugendlich, athletisch, wir könnten aus ihm einen Belmondo-artigen Kommissar machen. Ich fand die Idee natürlich gut, weil ich Belmondo liebte. Mhm. Und dann haben die mir ein Buch auf den Leib geschrieben, da habe ich gecastet, habe ich die Rolle gekriegt, Vertrag unterschrieben. Dann hatten wir ein geiles Buch und 3 Tage vor Drehbeginn war ich in Hamburg, komme schon an, ruft er mich an, der Matthias Esche, und sagt, Marc, wir drehen ja in 3 Tagen. Ich sage, ja, ich weiß, freue mich, aber nicht das Buch. Dann sage ich, Martin, ich habe gerade einen Hörsturz. Was drehen wir denn? Sagt er, Manfred Krug kommt zurück. Dann sage ich, wie Manfred Krug kommt zurück? Ich habe doch einen Vertrag. Sagt er, ja, Marc, es ist komplizierter. Wir beim NDR haben uns dann entschieden, weil er würde doch wieder gerne mitmachen. Aber du bist dabei, für die gleiche Gage. Du hast noch nicht so viele Drehtage, aber wir zahlen dir alles und du wärst der Assistent von Brauer und Krug. Dann sage ich, sag mal, aber was für ein Buch, was spiele ich da? Ich habe noch nicht mal das Buch gelesen. Wir sind auf der Suche, sagte, wir nehmen jetzt ein altes Buch und schreiben dich da rein. Das wird jetzt halt am Anfang noch nicht so sein, wie du das wünschst. Dann habe ich auch gedacht, sag mal, was mache ich jetzt? Die haben mich angekündigt und verkauft als der junge ARD-Magazin. War ich vorne drauf, Mark Keller, Shootingstar, neue Tatort-Kommissar. Das haben die aber nicht revidiert. Ja. Und weil ich Sterne des Südens sehr erfolgreich war. Und dann habe ich gesagt, na, aber es ist immer noch gut. Ich meine, auch der Assistent zu sein von den zwei, wo stehe ich, wo will ich hin? Als und das Geld ist auch nicht schlecht für die paar Drehtage. Und habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und dann haben die mir nachts, einen Tag vor Drehbeginn, das Buch hingeschickt und ich war Lukas Torwald mit einer Uniform und so kam ich dann zu denen ins Team und hatte den ersten Drehtag 2,5 Seiten Text am Stück, wo ich durch den Wald laufe und den zwei erklären musste, was der Mörder wohl alles gemacht hat und wo er die Leiche versteckt hat. Und das hier, das war ein, und den Text musste ich über Nacht lernen.
Schlüsselmonolog.
Und ja, aber ein Monolog, den du sprechen musstest, nur so komische Zweckinformationen, damit die wissen, aber nichts Inhaltliches, wo du sagst, das kann ich frei ein bisschen variieren, Hauptsache der Sinn ist da. Nee. Und dann komme ich ans Set, erster Tag, es war Minusgrad, kalt, wir drehen im Wald im Januar, dann kommt Werner Masten, das war der Lieblingsregisseur von Manfred Krug und Charles Brauer, beide schauen mich so an und Manfred Krug sehe ich in seinen Augen. Das soll unser neuer Kommissar, der soll mein Nachfolger gewesen. Hallo, Krug. Er schaut mich so an mit der Stumpen noch in den Mund gehabt und dann Charles Brauer, hallo. Weil die waren ja immer ein eingespieltes Team. Und denke ich, ach du Kacke, es lag mir überhaupt nicht, dieser Text. Und dann haben sie gesagt, Marc, der Regisseur lief mit mir rum und sagte, guck hier, du läufst von da hinten los, hier durch die Bäume, wir machen hier Markierungen, dann hier lang, wir nehmen das mit der Steadicam auf, in einer Einstellung, das wäre geil, wenn du das hinkriegst. Aber natürlich, du kannst es ja.
Aber kein Druck.
Ja, genau. Und Manfred Krug und die laufen nur nebenher, mussten überhaupt keinen Text sprechen und haben nur Danke gesagt. Und jetzt kalt, Minusgrad, ich nachts den Text, hab den kaum zusammengekriegt, hab diese Situation vor Augen, lauf durch den Ding, überhaupt komplette Angst gehabt zu versagen. Und was habe ich, hab 3-4 Mal verkackt und sehe nur die Augen vom Manfred Krug, mal, das ist doch nicht schlimm, Herr Kollege. Und dann haben die sich wieder angeschaut und ich wusste, was sie denken. Und das hat sich dann aber geändert, so nach der Folge. Dann irgendwann hat er mich kennengelernt, der Manfred Krug, und der zweite mochte er mich schon und dann war ich Zivilbulle. Und als er mich wirklich richtig mochte, bin ich aber ausgestiegen in der vierten Rolle.
Ein großartiger Schauspieler,
toller super Typ. Auch geil seine Technik, wie er die Zettel angeklebt hat und wie er gedreht hat, wie er sich den Text gemerkt hat. Ich lerne ja auch auf eine ganz eigene Weise meinen Text, jetzt beim Bergdoktor mit dem Hans zusammen. Für viele ist es ungewöhnlich, viele lernen auswendig, kommen dann hin und wenn was geändert wird, haben sie ein Problem und wir lernen den Text halt kurz vorm Drehen. Mhm. Also wir schauen uns die Stellprobe, es sei denn, es sind so Hämmer, dann versuchen wir uns die schwierigen Worte zuzuschreiben, aber es geht relativ schnell. Und bei Manfred Krug war es halt so, der hat dich benutzt, hat hier so Kollege, stört doch nicht, ne? Geh mal her. Hat er so auf so einem riesen Blatt Papier seinen Satz draufgeschrieben, klebt ihn hier ran und dann hat
an
er...
An die Brust geklebt.
Dann hat er ihn dort an die Wand geklebt, ja, wo die Kamera war natürlich auf ihn gerichtet und dann kommt der mit seinem Stumpen, da, Herr Kollege, also, liest den Text ab. Sie haben also den Toten nicht gekannt. Interessant. Ja, aber lass mich mal überlegen. Und dann liest er dort den Text weiter an und läuft dann vor. Für den Beobachter sieht's aus, als ob der in die Ferne schaut und hat er, aber er liest immer nur den Text wieder ab und dann hat er den wieder und so hat er natürlich in einem Tempo drehen können, weil er musste nie lernen, hat nur die Texte verteilt und hat dann, Sie freuen sich, Herr Kollege. Was sagst denn du dazu? Weißt ja. Aber diese Technik war brillant, weil das ist effizientes, schnelles Drehen gewesen. Und es war eine spannende, schöne Zeit, aber da hatte ich echt Muffe am ersten Tag.
Das Gegenteil von angstfreiem Drehen.
So sieht's aus. Ich habe wieder viel erzählt, ne?
Ja, aber ich hänge an deinen Lippen.
Ja, das ist sehr gut. Ja.
Wir schauen nochmal aufs Album, weil ich habe ein Lieblingslied.
Ich bin gespannt.
Das alte Lied.
Das alte Lied, ja, schön.
Weil's, und die Lieder gefallen mir eh am besten, die so richtig voll ins Gefühl gehen. Mhm. Und eben, weil da kann man natürlich alles nutzen, das Orchester.
Ja, auch sehr geil arrangiert von Claudia Pagonis. Es ist auch so ein Arrangeur und Produzent aus Köln. Es ist ein Freak. Wenn man den sieht, wie der in seinem Studio sitzt, so junger Kerl, also jünger wie wir auf jeden Fall, Anfang 40, graue Haare, spielt alle Instrumente und dann sagt er, mach, da kommt er dran, ich habe das vernommen, wie meinst du das? Und ich sag, und dann spielt er dir jedes Instrument vor, spielt es ein und du sitzt nebendran und der ist so verrückt, dass man, dann singe ich kurz auf eine Klavierspur drauf, sag ich, würde die Geigen da gern haben, dann Ritardando, so wie die es früher gemacht haben, sagt er, Marc, ich verstehe das ist Musik, es ist endlich wieder Musik und sagt er, lass mich arrangieren und dann bist du zu Hause nachts um 4, da macht es bling, kriege ich
ist es da.
Eine WhatsApp und dann sagt er, ich habe noch ein bisschen gearbeitet, hör mal rein. Und dann hörst du das nachts um 4 an und dann hörst du schon, wie der arrangiert hat und wie die Geigen sind. Und es ist mehr, als du dir erwartet hast, weil es so klingt wie früher. Weil er dieses Talent hat, die Bläser zu setzen, die Violinen zu setzen, wie es ja kaum einer kann. Und für mich war die ganze Arbeit, wie gesagt, es war ein Traum. Und er hat dieses Lied geschrieben, Text, Eddie Dieske, auch eine gute Texterin und für mich auch eins meiner Lieblingslieder.
Also da war ein Genie am Werk.
Ja, auch Danke sagen. Also noch. Hast du gehört, Danke sagen?
Ja.
Till Brönner drauf gespielt. Ja. Auch ein für mich so ein kleines Meisterwerk, wie er das arrangierte. Na gut, müsst ihr nachher hören. Ihr müsst es euch mal anhören. Das ganze Album ist unglaublich.
Ich wünsche dem Album und dir da wirklich mit den größten Erfolg, weil es mit ganz viel Liebe gemacht ist. Das hört man auf jeden Fall.
Die Leute, ich bin gespannt, ob es ankommt, aber man muss sich das Album anhören, weil es ist wirklich was Zeitloses und es ist einfach schön. Und ihr müsst euch die Songs mit meinen Söhnen anhören, mit meinem Sohn, mit Aaron, dem Erstgeborenen. Wie ein Riesentalent. Aber es ist wirklich schön.
Der sitzt draußen. Ich glaube, du hast ein bisschen Angst vor ihm.
Schaut, er wäre am liebsten jetzt hier drin und würde sagen, Vater, Vater, lass mich doch mal ans Mikrofon, würde er wieder sagen. Du redest zu viel. Aber er wird nie aufhören.
Soll ich die Prüfungsaufgaben nochmal holen?
Für ihn.
Ja, bitte. Kann der ein Auto reparieren vielleicht?
Nein, er hat eins geerbt von mir, hundertprozentig. Beide eigentlich.
Auch die zwei linken Hände?
Sie mussten einmal eine Leiter aufbauen, weil sie die Tür zugezogen haben und wir kamen nicht mehr rein. Schlüssel war drin bei uns am Bodensee. Ja. Aber das Fenster oben war offen. Da haben sie vom Nachbarn die Leiter geholt. Das war so eine Klappleiter, dass wir hochkommen. Und die haben die zwei aufgebaut. Ich habe es gefilmt. Wenn du das siehst, da ist dick und doof, nichts dagegen. Es hat fast eine halbe Stunde gebaut, bis die links und rechts wussten, wie die Leiter zu bauen ist und das, ich sag mal, das, ich bin unbegabt, aber das ist unbegabt mal 5. Ja, Ron, ich weiß, jetzt lachst du wieder und sagst da draußen, Vater, Vater, aber es ist tatsächlich so.
Marc, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vor allem bewahr dein kleines Glück, das mit deinen Söhnen.
Das ist, es gibt nur eine Wahrheit, genau, und das ist die Familie.
Ich habe dir unheimlich gern zugehört. Vielen Dank, dass du da warst.
Dir auch alles Liebe, danke für das schöne Interview und euch alles Liebe.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.